Herzlich willkommen zu Senkrecht Starte, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den News an, was die letzte Woche so gestartet ist, ob der Roskosmos-Chef Rogozin gerade das Ende der ISS verkündet hat, was die Starship-Entwicklung in Boca Chica so macht und natürlich, was uns nächste Woche an Raketenstart so erwartet. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich dir einblende, Online-Quellen, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Unter dem Video in der Beschreibung. Ja, wenn dir meine News gefallen, dann lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrttechnik und Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Und wenn du meine Videos vorab sehen magst, allen YouTube-Kanalmitgliedern und den Patreons, lade ich die Videos vorab und ohne Werbung hoch. Aber kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, den 29.03. ist um 11.50 Uhr MESZ eine Langermarsch 6A gestartet. Gestartet wurde aus Taiwan in China und für die Langermarsch 6A war es der Jungfernflug. Während die Langermarsch 6 mit etwa einer Tonne Nutzlast in den SSO als leichter Träger hier in der Region einer europäischen Vega spielt, ist die Langermarsch 6A mit knapp 5 Tonnen in den SSO eher vergleichbar mit der russischen Soyuz. Woher kommt diese große Performance-Steigerung? Ja, die 6A verwendet in der Zentralstufe zwar auch ein Kerolox-Triebwerk, ist aber ein gutes Stück länger als die Langermarsch 6. Hauptunterschied zur 6 sind aber bei der 6A die 4 Seitenbooster. Und während man eigentlich immer falsch liegt, wenn man bei chinesischen Raketen sagt, es wären Feststoffbooster an den Seiten, bei der Langermarsch 6A stimmt's. Soweit ich weiß, ist es die einzige Langermarsch-Rakete mit Feststoffboostern bisher. Wenn du mehr über die chinesischen Raketen erfahren magst, schau einfach mal in mein Video über die Langermarsch-Raketenfamilie, verlinke ich dir hier. Gestartet wurden bei diesem Start jetzt übrigens 2 Erdbeobachtungssatelliten. Am Mittwoch, den 30. April, ist um 4.30 Uhr MESZ eine weitere chinesische Rakete gestartet. Und zwar eine Langermarsch 11, die ist von Jingguan aus gestartet. Die Langermarsch 11 ist eine vierstufige Feststoffrakete von etwa 20 Meter Höhe und mit einer Nutzlastkapazität in den SSO von 350 Kilo eher ein Microlauncher. Gestartet wurden die 3 Forschungssatelliten Tianping 2A, 2B und 2C. Live dabei waren wir bei dem Start von Blue Origin. Jo, ist eigentlich kein richtiger Raketenstart. Ich beschränke mich ja normalerweise in den News immer auf Orbitalraketenstarts. Aber auch wenn es nur ein kleiner Hüpfer über 100 Kilometer war, kann ich den Klickzahlen entnehmen, dass euch diese Starts und diese Flüge trotzdem interessieren. In der Spitze seid ihr über 1200 Leute bei mir auf dem Stream gewesen und habt kräftig eure Meinung und Ideen zu diesen Flügen geteilt. Einen Start, auf den ich mich sehr gefreut hatte, war die Transporter 4 Mission. Wetter sah erst nicht so pralle aus, aber pünktlich um 18.24 Uhr ist die Falcon 9 von SpaceX mit den 40 Nutzlasten in die tiefhängende Wolkendecke Floridas gestartet. An ganz prominenter Stelle, nämlich ganz oben auf der Spitze des Nutzlastadapters, war der deutsche NMAP-Satellit an Bord. Ich habe mich mega gefreut, dass sowohl die OHB, die den Satelliten in Bremen und bei München gebaut haben, als auch die Raumfahrtagentur des Delair, die die Mission verantwortet und betreut, kurzfristig Interviews für euch gegeben haben. Die Interviews könnt ihr euch hier nachschauen. Ich fand es beruhigend zu wissen, dass sowohl Peter Schad von der Raumfahrtagentur im DLR als auch OHB-Projektleiter Hans-Peter Honnold von der Zusammenarbeit mit SpaceX begeistert waren. Und ja, wenn ich das richtig deute, auch der Meinung sind, dass die Arbeitsweise von SpaceX die Zukunft der Raumfahrt ist und wir uns in Europa davon nochmal eine Scheibe abschneiden können. Aber auch die Erklärung, was der NMAP-Satellit eigentlich ist und was man sich von ihm verspricht, kommt, denke ich, in den beiden Interviews sehr gut rüber. Auch bei diesem Start seid ihr fast 1000 Raumfahrtinteressierte in der Spitze gewesen und habt Start und Flug mitverfolgt. Leider war die Verbindung für das Aussetzen der meisten Nutzlasten, NMAP eingeschlossen, nicht gegeben. Und so gab es erst kurz vor Ende des Streams das von mir vorab versprochene Satellitenschießen. Piu, piu. Hat trotzdem großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Falcon-Einstart mit Axiom 1, aber dazu später mehr. Endlich wieder ein Elektron-Start von Rocket Lab. Am Samstagmittag um 14.41 Uhr MESZ ist die 25. Elektron von Rocket Lab gen Himmel gefahren. Cooler Start, wie im Bilderbuch, und so konnten die beiden Black Sky Erdbeobachtungssatelliten erfolgreich ausgesetzt werden. Ja, was machen die Black Sky Erdbeobachtungssatelliten? Die fliegen mit ihren Brüdern in einer Konstellation an jetzt 14 Satelliten in niedriger Höhe, um die Erde zu beobachten. So versorgen sie Firmen, aber auch Regierungen mit extrem aktuellen Satellitenbildern. Während ich die News am Samstagnachmittag aufnehme, ist die große Kostümprobe des SLS schon im vollen Gange. SLS, große orangene Rakete der NASA, ja, die soll mal Menschen in Richtung Mond schießen, aber vorher wird sie natürlich ausgiebig getestet. Das aktuelle SLS ist für Artemis 1, der unbemenschte erste Flug, der, wenn alles gut läuft, noch in den nächsten Monaten ansteht. Bei der WDR, nein, es geht nicht um den Westdeutschen Rundfunk, WDR steht für Wet Dress Rehearsal, werden alle Systeme bis kurz vor Start getestet. Und weil die 96 Meter hohe Rakete dafür eben auch betankt wird, man möchte schließlich auch die Bodeninfrastruktur testen, ist eben von NASS die Rede. Wie die meisten vermutlich wissen, ist das SLS wortwörtlich aus alter Space Shuttle Hardware. Unter anderem die Haupttriebwerke sind schon mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Ja, genau, die Triebwerke, die da jetzt dran sind. Nicht gleiche Version, genau die. Das ist schon ziemlich verrückt, oder? Das RS-35 ist ein sehr berühmtes Triebwerk und an ihm kann man sehr, sehr viel über Raketenantriebe lernen. Unter anderem in meinem aktuellen Technikvideo zum Antriebszyklus des RS-25. Wenn du dich für Raketentechnik interessierst, ist das dein Video. Verlinke ich dir hier. Bevor wir jetzt zum Ultimatum des Roskosmos-Chefs Rogozin kommen, hier noch kurz ein bisschen Eigenwerbung. Ja, da sei hier nochmal an den Hashtag Team Space Shop Wearspace erinnert. Neben Senkrechtstarter-Klamotten wie hier mein Hoodie findest du hier auch Merchandise von Mars-Chroniken und Mondgeflüster und seit neuestem 3D-gedruckte Raketenmodelle von Andruck. Der Roskosmos-Chef Dmitri Rogozin, über den ich leider zu oft in letzter Zeit berichten musste, hatte den ISS-Partnern ein Ultimatum für den Weiterbetrieb der ISS gesetzt. Hintergrund ist, dass durch die Sanktionen gegen Russland auf Dauer der russischen Raumfahrt wichtige Teile fehlen. Dieses Ultimatum ist am 2. April offensichtlich reaktionslos verstrichen, woraufhin Rogozin über Twitter verlauten ließ, er würde der russischen Regierung ein Ende der Zusammenarbeit an der ISS empfehlen. Auf Ars Technica waren interessante Artikel, wie die Sanktionen die russische Halbleiterindustrie treffen. Habe ich euch unter dem Video verlinkt. Wir hatten uns auf dem Senkrechtstarter Discord ein bisschen darüber unterhalten, was denn jetzt genau betroffen ist. Und bei der Firma Submicron, die auf der Sanktionsliste der EU steht, wird beispielsweise der Computer für die Soyuz-Kapsel hergestellt. Naheliegende Vermutung ist, dass denen dann auf absehbare Zeit die Teile ausgehen. In einem der durch Rogozin verlinkten Briefe, der Chefs der beteiligten Raumfahrtorganisationen, schreibt NASA-Chef Bill Nelson: Die Vereinigten Staaten werden ihre Sanktionen zwar nicht aufheben, aber wenn die russische Raumfahrtindustrie westliche Komponenten benötigt, um die Flüge der russischen Soyuz- oder Progress-Raumfahrzeuge zur Raumstation durchzuführen, wird die NASA daran arbeiten, solche Technologietransfers zu erleichtern. Zitat: Die Aufrechterhaltung eines sicheren und erfolgreichen ISS-Betriebs bleibt eine Priorität für die Vereinigten Staaten. Neben dem ganzen Säbelrasseln durch den Roskosmos-Chef scheint der ISS-Betrieb erstaunlich routiniert weiterzugehen. Es haben sich ja viele um die Rückkehr des amerikanischen Astronauten Mark van der Heij Sorgen gemacht. Völlig unbegründet, wie man ja doch sagen muss. Das Soyuz-Raumschiff MS-19 ist mit Mark und den zwei russischen Kosmonauten an Bord am 30. März in Kasachstan gelandet. Etwa 4 Stunden nach dem Abdocken von der Internationalen Raumstation ist die Wiedereintrittskapsel in der kasachischen Steppe planmäßig gelandet. Die Soyuz brachte den Kommandanten Skablerov sowie Pyotr Dubrov und den NASA-Astronauten van der Heij zurück. Dubrov und van der Heij verbrachten 355 Tage im Weltraum, nachdem sie im April letzten Jahres mit dem Soyuz-Raumschiff MS-18 zur Station gestartet waren. Van der Heij stellte mit 355 Tagen übrigens einen amerikanischen Rekord für den längsten Einzelraumflug auf. Astronaut sein, bestimmt cool, aber ich bin mir sicher, der ist auch richtig gern wieder zu Hause. Die ESA ist, wie ich ja schon berichtet hatte, auf der Suche nach alternativen Startmöglichkeiten zu der nun wegfallenden russischen Soyuz-Rakete. Eine interessante Idee hatte ich auf Ars Technica gelesen. Dort wurde die Formulierung, man evaluiere zusammen mit den ESA-Partner-Lösungen, so interpretiert, dass man die NASA fragen könnte, ob man dort eine gebuchte SpaceX Falcon 9 bekommen könnte, deren Nutzlast sich verzögert und der NASA dafür anbietet, später auf eine Ariane 6 zu fliegen. Ob das damit gemeint ist, weiß ich nicht, klang aber für mich plausibel. Also vielleicht macht das die NASA, um der ESA einen Gefallen zu tun, aber muss schon sagen, warum sollte die NASA einen Startslot auf einer verlässlichen, flexiblen Rakete im eigenen Land gegen einen Prototypen, der nicht ein einziges Mal geflogen ist und für den noch kein gesichertes Startdatum steht, tauschen? Das ist mir jetzt nicht einleuchtend. Ich glaube, jeder, der das Wort Raumfahrt buchstabieren kann, weiß, dass SpaceX die direkte Antwort auf das Problem der ESA wäre. Und ich denke, jeder, der das Wort Geo-Return kennt, wird, wie ich vermuten, dass der einzige Grund, warum man sich noch nicht direkt an SpaceX gewandt hat, die Politik ist, die die Ariane Group schützen will. Und vielleicht würde ja der ein oder andere auch sagen, ja, wir haben doch dieses Satellitenprogramm doch nur, um der Ariane etwas zu tun zu geben. Ich würde mir ja für die europäische Raumfahrt wünschen, wir würden weniger Politik und dafür mehr Raumfahrt machen, aber ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv. Weil das Thema Ariane 6 aktuell extrem spannend ist, schließlich hieß es ja immer unabhängiger Zugang für Europa zum All, werden wir das am Montag hier auf Senkrechtstarter in der Astronomischen Einheit diskutieren. Mit dabei sind Astro-Tim, Sirwan von Mars-Chroniken und Chris von Video Space News. Los geht's wie immer um 20.30 Uhr. Und was passiert in Boca Chica? Es wird am Dach der Megabay gearbeitet. Nicht mehr allzu lange und der Zusammenbau der Booster und Starships sollte auch hier möglich sein. Der Rohbau des aktuellen Booster 7 ist noch in der High Bay abgeschlossen worden. Nachdem Booster 4 wohl niemals fliegen wird und entweder als Altmetall oder als Ausstellungsstück enden wird, liegen alle unsere Hoffnungen nun auf Booster 7. Der wurde, wie Chief von What About It eingefangen hat, auch schon zum Startplatz gebracht. Ich kann euch nicht sagen, ob der Booster hier seine Raptor 2 Triebwerke bekommt oder es nur einen Fit-Check geben wird und das Ding dann wieder zurück in die High Bay geht. Letzteres halte ich aber für wahrscheinlicher. Was auch immer mit Booster 7 passieren wird, Booster 8 ist schon im Bau. Wir warten weiter auf das Umweltgutachten der FAA, aber natürlich auch auf einen flugtauglichen Booster. Hoffentlich dann die 7. Vielen Dank an What About It für die tollen Bilder aus Boca Chica. Eine weitere SpaceX-News, die ich interessant fand. Es werden keine weiteren Crew Dragon mehr gebaut. Man wird die Produktionsanlagen zwar behalten für Ersatzteile, aber derzeit ist nicht geplant, die Zahl an Crew Dragon weiter zu erhöhen. Für die Crewflüge zur ISS sollte es erstmal definitiv reichen, selbst wenn man jetzt ja in der westlichen Welt komplett auf Soyuz-Flüge verzichten möchte. Die Crew Dragon bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Wegen der Wet Dress Rehearsal des SLS wurde der nächste SpaceX-Flug von Axiom 1 verschoben. Das wird die erste vollständige kommerzielle Raumfahrtmission zur ISS. Die von dem Privatunternehmen Axiom vermarktete Mission mit 3 zahlenden Touristen und einem Axiom-eigenen Profi-Astronauten wird mit dem Crew Dragon von SpaceX vermutlich am 6. April zur ISS aufbrechen. Das Startfenster erstreckt sich, wie Eric Berger berichtete, vom 6. bis zum 9. April. Wobei an jedem der 4 möglichen Startdaten nur zu einer speziellen Uhrzeit gestartet werden kann. Nämlich, wenn sich die ISS gerade im Überflug über Florida befindet. Starts mit Menschen und dazu noch mit SpaceX sind immer super spannend. Die sitzen da ja einfach mal auf 500 Tonnen potenziell explosiven Zeugs und fliegen mit einem Vielfachen der Schallgeschwindigkeit in den Weltraum. Also ich werde es ganz sicherlich streamen und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch am Start seid. Am Dienstag, den 7. April, wird laut Cosmic Penguin voraussichtlich in China von Jinquan eine Langer Marsch 4B starten. Was die Nutzlast der Hypergolenrakete ist, kann ich euch leider noch nicht sagen. Der Start ist für etwa 2 Uhr morgens MESZ geplant. Und Schlusskurve. Hier möchte ich mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken. Besonders natürlich bei den YouTube-Kanalmitgliedern und meinen Patreons. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Rechercheteam, das wie immer die News mit zusammengetragen hat. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.